Irgendwie Wolfgang fand das nicht so witzig vorher, als ich gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, soll ich das? Ja, ich glaube, langsam dämmert mir, warum. Aber okay. Also, irgendwie denke ich an diesen Stück immer wieder am Ostern. Krass, ne? Warum? Weil ich finde, dass diesen Typ, der nicht weiß, dass Wolfgang Amadeus Mozart tot ist und so sagt, hey, warum sagt mir das niemand? Und ich denke immer so, besonders diese Woche habe ich gedacht, lebt wirklich Jesus in meinem Leben? Und es wäre brutal, irgendwann festzustellen, dass er in meinem Leben nicht lebt. Und das hat mir niemand gesagt. Also ist es ein bisschen heute, ich werde heute probieren zu berichten, besonders am Anfang, dass Toten Jesus viel praktischer ist. Und ich glaube sogar, besonders letzte Woche, nachdem Wolfgang gepredigt hat, letzte Woche, Sonntag, hat mich so ganze Woche das beschäftigt. Das, was diese Auferstehungsnachricht mit den Jüngern gemacht hat, das hat ihr Leben total umgekrempelt. Die Angsthasen waren plötzlich mutig. Übrigens, Angsthasen, ich glaube, das Einzige, was mit Hasen von Ostern zu tun hat, von heute. Weil ich glaube, wenn wir diese Kraft von früher wirklich alle hatten in unserem Leben, dann wäre dann von Ostern jetzt nicht so, dass das nur um Hasen geht, sondern im Volk. Was ist passiert? Warum in meinem, ich habe gedacht, eine ganze Woche, geil, ich möchte so, dass ich so auch lebe wie der Bartholomäus, der plötzlich keine Angst vom Tod hat, der plötzlich ganz andere Perspektive bekommen hat. Alle Jungen haben ganz andere Perspektive, die waren bereit zu sterben für Jesus. Irgendwie, und in Russland zum Beispiel, in orthodoxer Kirche, ist Ostern viel wichtiger als Weihnachten. Weihnachten ist so ein Fest der Hoffnung, aber Ostern ist ein Fest, wo Sieg passiert ist. Und ich glaube wirklich, dass das das Wichtigste in unserem Leben ist. Und Paulo sagt nicht umsonst, dass wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glauben umsonst. Dann sind wir richtig total, richtig unglücklicher als alle Menschen. Und ich frage mich, ich gucke meine Woche zurück und ich sehe die und ich denke, Jesus, wirklich lebe ich so, als ob du auferstanden bist? Oder nicht? Und deswegen jeden Ostern, jedes Mal, wenn Ostern wieder da ist, ich merke, das ist so gut, weil ich immer mich wieder erinnern kann und mein Leben prüfen kann. Und ich habe vielleicht euch erzählt an ein Ereignis, fast vor 10 Jahren, ich war in der Bibelschule, im zweite Jahr war vorbei, Kulturschock war vorbei, das war meine erste Reise, also erstes Mal, dass ich in Deutschland gelebt habe. Ich habe gelernt, Kinderstunden zu machen, Frauenstunden, Predigen, so in 2 Jahren geht so. Und ich habe diese ganze hauptamtlichen Sachen mich schon wohl gefühlt. Und wir müssten so einen Osterkurs Bibelschule gestalten. Und da als Gastprediger war ein Hans-Peter Reuer dabei, der lebt nicht mehr. Aber das war so ein genialer Christ. Ich habe ihm zugehört immer und ich habe gedacht, komisch, warum habe ich das nicht? Der lebt mit Jesus so intensiv und ich habe das Gefühl, ich bin schon gut in meinem Leben so mit Jesus, aber mir fehlt was total. Und dann, das hat mich so beschäftigt und ich habe irgendwie gedacht, ich möchte Ostern feiern, wo es wirklich ein Durchbruch passiert in meinem Leben. Und ich war für eine Kleingruppe zuständig, für stille Zeit, am Samstag, wo ein Vers in der Bibel war, über den wir stille Zeit machen sollten. Und diesen Vers hat mein Leben damals verändert. Und ich denke an diesen Vers immer wieder, wenn Ostern passiert. Und ich habe den heute wieder mitgebracht. Das ist eigentlich eine Begräbnisgeschichte von Jesus und steht in Johannes Evangelium 19. Ich lese einfach nur vor. Nachdem alles geschehen war, bat Josef aus Arimathea um die Erlaubnis, den toten Jesus vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Er glaubte insgeheim an Jesus, doch hatte er das bisher aus Angst vor den Juden verschwiegen. Pilatus erlaubte es ihm, und so ging er zum Kreuz und nahm den Leichnam ab. Auch Nikodemus, der Jesus einmal nachts aufgesucht hatte, kam und brachte etwa 30 Kilogramm eine Mischung aus Myrrhe und Aloe. Mit diesen wohlreichenden Salbölen wickelten sie den Leichnam Jesu in Leintücher ein. So war es beim Begräbnis von Juden üblich. In der Nähe der Hinrichtungsstätte lag ein Garten. Dort gab es ein in den Fels gehauenes, noch nicht benutztes Grab. In dieses nahegelegene Grab legten sie Jesus. Fällt Ihnen was auf? Wenn hier alles, was Jesus betrieb, die ganze Verben, ne, in Grammatik in Deutsch, das sind die Verben, die sind alle passiv. Sie haben Jesus abgenommen, sie haben Jesus getragen, sie haben Jesus eingewickelt, sie haben Jesus dahingelegt, sie haben für Jesus Geld ausgegeben. Steht sogar, ganz viel Geld hat Nikodemus ausgegeben. Aber Jesus ist passiv. Und das hat mich damals umgeschmissen. Ich habe gedacht, stimmt, ein toter Jesus ist passiv. Ein toter Jesus passt ganz gut in meinen Plan. Ich kann für ihn Gutes tun, ich kann für ihn Geld ausgeben. Ich kann ihn schleppen, tragen, mit ihm machen, was ich möchte. Ich kann auch ihn anbeten. Aber der ist passiv. Und es gibt, hier kommt Nikodemus vor. Und das ist eine zweite Begegnung von Nikodemus mit Jesus in der Bibel. Und wenn ihr euch erinnert an die erste Begegnung, die war ganz am Anfang. Und die war ganz anders. Da kommt der Nikodemus in der Nacht zu Jesus und hat so ein bisschen einen Plan, vielleicht, wie er mit ihm reden möchte. Und der ist sogar, was er Jesus entgegengebracht hat, damals war ganz viel Ehre. Der kommt zu ihm und bringt damit zum Ausdruck, ja, ich bin ein Pharisäer, ich nehme dich ernst, Jesus. Ich komme zu dir, mit dir zu sprechen. Und ja, der sagt, du bist ein Lehrer. Und Jesus, indem wie er antwortet, macht alles total durcheinander. Der Nikodemus, der vorher vielleicht einen Plan hatte von dem Gespräch, steht doof da und kapiert gar nicht, um was geht's. Jesus sagt, ihr sollt vom Neuen geboren werden. Und Nikodemus sagt, was? Wie soll das passieren? Und ganze Gespräch ist total herausfordernd, total nicht zu planen. Und wenn man so vergleicht die zwei Geschichten und sagt man, in welcher Geschichte wer der Kontrolle hat, das ist ganz klar. In Geschichte, wo Jesus tot ist, hat der Nikodemus Kontrolle. Der weiß, was er tun möchte, der tut das, der traut auch, der macht Opfer, der bringt Jesus dahin, wo er denkt, dass er dahin gebracht werden soll. Aber in der ersten Geschichte hat er überhaupt keine Kontrolle, weil ein lebendiger Jesus, das gar nicht möglich ist, mit einem lebendigen Jesus Kontrolle zu haben. Der Jesus hat Kontrolle. Habt ihr sowas mal erlebt, wenn ihr so ein Gespräch führt und denkt, ja, ich bin der King, ne? Und plötzlich passiert ganz, ganz anders. Ich erinnere mich an mein ganz erstes Gespräch, wo ich vielleicht 13 oder 14 war. Und ich war in ganz, ganz konservativer Gemeinde, wo alles ganz eng war, aber parallel hat mir viel Sicherheit gegeben, weil ich wusste, das ist schlecht, das ist gut, Hosen sind schlecht, Rock ist gut. Und ich wusste ganz eng mit meiner Bibelübersetzung, damals die einzige, die ich dachte in Russisch, ich dachte, das ist eine einzige Übersetzung und darf keine mehr sein. Und das war alles so klar. Und ein Bekannter von mir hat ein Treffen organisiert mit einem anderen aus anderer Dimension. Und ich komme dahin voll cool und ich denke, ist für mich total alles klar. Nur unsere Gemeinde kommt in den Himmel, also wirklich, also das war richtig für mich klar, sogar das gleiche Dimension, aber andere Gemeinde kommt nicht in den Himmel, nur unsere. Und plötzlich, der Typ, der da war, hat mir einfach nur ein paar andere Übersetzungen gezeigt und sagt, Nina, du machst dich da an einem Wort fest, da ist eine andere Übersetzung anders. Und auf einmal, ich erinnere mich an dieses Gefühl, wo du merkst, du hast gar nicht unter Kontrolle. Der hat mich so durcheinander gebracht, aber so positiv durcheinander, wo ich gemerkt habe, ich kann nicht so weiterleben, wie ich gelebt habe. Und das war so ein Punkt für mich weiterzukommen. Mein Leben, die so gemütlich war, in diese Enge zu verlassen. Und ich glaube, Jesus war noch mehr als das. Wo ein lebendiger Jesus ist, können wir nicht die Kontrolle behalten. Und grundsätzlich über Kontrolle. Ich glaube, das ist so ein bisschen Wort, nicht nur günstiges Wort, wenn ich sage, ich habe alles unter Kontrolle. Ich würde sagen, ein Mensch soll Verantwortung für sein Leben übernehmen. Weil Wolfgang letztes Mal er hat so erzählt von diesem Modemeister, der gesagt hat, der mit Sporthosen Tag anfängt oder Tag durchlebt, hat sein Leben nicht unter Kontrolle. Ne, weil. Das meine ich nicht. Also ich glaube, dass es wirklich mit diesem Kontrollewort, ich habe etwas unter Kontrolle, das bedeutet, von Gott gewollt ist und von Jesus gewollt ist, dass wir Verantwortung für unser Leben übernehmen. Aber Kontrolle möchte Jesus haben. Und es gab so eine ähnliche Situation, wo ich vor kurzem gehört habe mit, ich bin stolz auf etwas. Das ist auch so eine Sache. Wenn ich sage immer, ich bin stolz auf etwas, ich bin stolz auf mich, sowas. Es hat so eine trügerische Sache mit Stolz. Es ist danach viel schwerer zu sagen, ich bin dankbar. Wenn ich sage, ich bin dankbar für etwas, dann gebe ich dann gleich diese Richtung an Jesus. Wenn ich sage, ich bin stolz auf etwas, ist es schon nichts Schlimmes. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich mit diesem Wort, ich habe mein Leben unter Kontrolle, da könnte sowas, eine kleine Vermischung reinkommen. Und ist gut, wenn wir genau das verstehen, wenn ich sage, ich habe mein Leben unter Kontrolle, ich habe Verantwortung für mein Leben. Aber ich möchte, dass Jesus mein Leben unter Kontrolle hat. Und möchte ich das wirklich? Ich habe letzte Woche nachgedacht. Wenn Jesus mein Leben unter Kontrolle haben wird, ich kann kaum so gut planen. Wenn plötzlich er dir sagt, du musst 2000 Euro Eisi abgeben. Das ist voll krass, ne? Ich mag Eisi, ne? Aber einfach nur viel mehr. Wie sieht meine Woche aus, wenn Jesus Kontrolle hat, wenn er mich immer so durcheinander bringen kann? Und ich weiß, jetzt nach dieser Geschichte, ich wünsche mir eigentlich Menschen, die so positiv mein Leben durcheinander bringen können, die mich so herausfordern können. Und in der orthodoxen Kirche, als ich ganz klein war meine erste Kirche, da gibt es ganz viele Ikonen. Und es gibt Menschen, die wirklich in der orthodoxen Kirche so in zwei, na, kann man nicht sagen zwei Lagern, aber gibt es ganz viele Menschen, die nur Ikone anbeten und wirklich total glauben, dass das Gott ist. Und das ist interessant, wie sie das leben, weil sie wirklich diese Ikone anbeten, küssen, opfern diese Ikone und total viel Ehre geben. Aber parallel, es gibt so ganz kleine Ikonen, die du in so eine Hintertasche in deinen Hosen schleppen kannst. Und egal, wohin du gehst, schleppst du diese Ikone mit und stellst dann wieder die schön in der Ecke und wieder betest die an. Also du hast Angst vielleicht von der, du hast Ehrfurcht, aber so wirklich dein Leben zu verändern, kann sie nicht wirklich. Und es gibt andere orthodoxe Christen, die sagen, ja, für mich Ikone ist wie ein Foto, aber ich bete einen lebendigen Gott an. Und was ich am Ostern so krass finde und was gut finde, dass wirklich Jesus nicht davon abhängig ist, das er lebt, ist nicht davon abhängig, was wir aus ihm machen. Ob wir einen toten Jesus anbeten und in unserem Leben neuen toten Jesus Platz hat, weil wirklich, ich glaube, in meiner Woche, wenn ich so in meinem Alltag, wenn ich so wirklich mit mir ganz ganz, ganz ehrlich bin, ich frage mich, da kann nur ein toter Jesus Platz finden. Weil so wenig Platz, so viel wenig freien Platz manchmal, dass es für Jesus einfach gar nicht möglich ist, für lebendigen Jesus diesen Platz anzunehmen. Da passt nur so eine Leiche rein, die man einfach mal einbalsamieren kann, rumschleppen und vielleicht 30, vielleicht Geld sogar ausgeben. Und ich bin so dankbar, dass Jesus wirklich nicht davon abhängig ist, dass er wirklich lebt. Und das ist diese Botschaft, die so Leben von Jünger damals so krass verändert hat, dass sie plötzlich nicht zu bremsen waren, dass sie ganz andere Perspektive hatten über Krankheit, über den Tod. Und wir haben vor kurzem diesen Film gesehen über den Himmel gibt's wirklich, wo ein kleiner Junge in so eine wahre Geschichte, wo er Himmel gesehen hat. Und was hat sein Leben das verändert? Und Menschen, die mit ihm zu tun hatten, wie könnte er Menschen trösten? Das war ganz andere Perspektive und ich wünsche mir diese Perspektive und ich möchte so, ich möchte nicht weniger haben, ich möchte nicht irgendwie so einfach mit meinem Matthäus oder mit meinen Kindern sagen, Osternhasen sind doof, Jesus ist besser, aber die sehen das nicht in meinem Leben, dass Jesus besser ist. Osternhasen bringen wenigstens irgendwas. Und ich habe mich gefragt, was kann ich persönlich tun, damit ich das erlebe. Weil wenn Jesus wirklich lebt, und er lebt wirklich, weil sonst brauchen wir gar nicht herkommen, weil das steht fest, er lebt. Was kann ich machen, dass in meinem Leben das mehr wird, dass ich eine andere Perspektive habe, dass mein Alltag anders aussieht? Und ich habe zuerst gedacht, ich glaube, ganz wichtig ist, im Dialog zu bleiben. Egal wie scheiße mir geht, in diesem Dialog zu bleiben mit Jesus und nicht so wie ein enttäuschter Ehepartner manchmal fängt an zu sagen, oh, meine Ehe ist so scheiße, ich kriege keine Beziehung zu meinem Ehepartner und zieht sich zurück und spricht nur über das, wie schlecht die Beziehung ist, aber hat nicht den Mut, dran zu bleiben und sagen, ich möchte dranbleiben, ich spreche mit dir. Und das, glaube ich, das Wichtigste. Wenn mir schlecht geht, wenn ich Jesus nicht höre, wenn ich eine Glaubenskrise habe, nicht einfach so sich zurückziehen und sagen, oh, meine Beziehung mit Gott ist nicht gut und so mit sich selber in diese falsche Demut verfallen, sondern dranbleiben und mit ihm das ausdiskutieren. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, werden wir auch mit unseren Ehepartnern und Kindern danach leichter alles haben. Wir werden das lernen. Zweite Sache, was ich auch, glaube ich, ganz wichtig ist, was ich lernen möchte, ist die Herausforderungen annehmen. Nicht die vertuschen, nicht denen aus dem Weg zu gehen, sondern die annehmen. Egal wie klein oder groß ist diese Herausforderung. Weil genau in der Herausforderung habe ich eine Chance, einen lebendigen Gott zu erleben. Wenn ich diese Herausforderung entwische, ich entwische wieder in meinen Plan. Ich werde wieder probieren, alles ohne Jesus zu klären, zu schaffen. Und dann wieder hat nur Platz eine Leiche von Jesus in meinem Leben, sonst nichts. Und ich frage mich manchmal, die beste Zeiten, die ich erlebt habe mit Gott, das waren die Zeiten, entweder ich in Not war, oder total kein Geld hatte, keine Sicherheiten hatte. Und das war richtig schöne Zeiten mit Jesus. Es war total abhängig von ihm. Und ich frage mich, warum? Weil mir damals bewusst war, ich habe keine Kontrolle. Gott hat einzige, der Kontrolle hat. Und dieses Bewusstsein hat mich so in seine Nähe getrieben, dass ich die besten Zeiten erlebt habe. Bedeutet das, dass wir immer warten müssen, bis wir Not erleben, damit uns gut geht mit Jesus? Ich denke nicht. Ich denke, dass es in anderen Zeiten, wo uns nicht unbedingt so schlecht geht, ist eine bewusste Sache zu sagen, ich möchte Kontrolle abgeben. Ich möchte in meiner Herausforderung mit meinem Partner, in meiner Herausforderung mit auf der Arbeit, ich möchte dann nicht entwischen. Ich möchte Gott reinholen. Ich möchte in meinen Tag einfach, in meinen Terminkalender, in meinen Plan, wie mache ich das bewusst? Wie hole ich Gott rein? Und ich habe gestern als ich über dieses Ganze nachgedacht habe, wir haben mit Stefan überlegt, oh, wir hätten so gerne so Gebetszeiten für unsere Familie mit Kindern, so mit Lobpreis. Und irgendwie klappt das nicht. Und gestern haben wir gedacht, gut, okay, wir machen das. Und Faina hat geschlafen, Matwej haben wir geholt. Ich habe ihm gesagt, Matwej, aber jetzt nicht labern, jetzt Mama und Papa sprechen mit Gott. Und er hat so ein bisschen mitgehört, so ein bisschen, was wir da gebetet haben. Und dann habe ich ihm gesagt, Matwej, jetzt kannst du auch sagen Gott, was du möchtest. Und er so, ja, gut. Und da hat er angefangen, wie zum Weihnachtsmann, so richtig eine ganze Liste von den Wünschen runter zu sagen, das Gott und das und ich möchte noch ein, und so richtig witzige Wünsche machen. Ich habe dazu gehört und dann habe ich gedacht, Matwej, weißt du, es ist auch gut, wenn du über andere Menschen auch beten kannst, was sie so für die betest. Aber der Moment war in diesem ganzen Gebet, wo ich gemerkt habe, ich habe gar nicht unter Kontrolle. Das läuft nicht so, wie ich so mir dachte, dass ich zur Gebetszeit laufen sollte. Und das war so ein kleiner Punkt, wo ich gestern eine Erfahrung gemacht habe mit diesem, was ist so bewusst Kontrolle abgeben. Und ich sage ihm, ja, vielleicht gut, wenn du für andere Menschen auch betest. Und er sagt, aber ich weiß nicht, was sie brauchen. Und ich sage, nur dann solltest du fragen. Und er sagt, was sie lieben. Und er sagt, Mama, mitten in der Gebetszeit, Mama, was liebst du? Blumen. Ich sage, ja. Und welche Farbe? Und ich so, ja. Und auf einmal merkte ich, dass ich plötzlich total so wirklich ernst bin. Ich habe überlegt wirklich, was ich liebe und so und habe ihm das alles gesagt. Und vielleicht, weil ihm zu doof war, das selber zu Gott zu sagen, hat er sich gesagt, da kannst du jetzt doch Gott sagen jetzt. Und dann gleiche mit Papa. Und ich habe total, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, krass, plötzlich sitzen wir vor Gott alle und erzählen Gott, was wir alle so uns wünschen. Total naiv, aber auch total authentisch. Weil darüber habe ich mit Gott noch nie gesprochen. Ich überlege mir, was ich so brauche, um glücklich zu sein manchmal. Aber mit Gott persönlich fand ich immer so doof, darüber zu sprechen. Weil das machen die Kinder zum Weihnachtsmann. Aber so, versteht ihr? Und das war so total geile Zeit. Wo ich gedacht habe, das passiert, wenn du mal Kontrolle abgibst. Danach, dass ich noch Blumen abends bekommen habe, war natürlich echt eine krasse Sache. Ich habe gedacht, oh, nicht nur Gott hört, sondern mein Mann manchmal auch, was sie betet. Aber das war so wirklich etwas, was ich, ja, in richtiger Farbe, total abgefahren. Aber das war so geilste Zeit gestern, was ich mit meiner Familie und mit Matwej gebetet habe. Und das war nur einfach ein Moment, wo ich bewusst gesagt habe, hey, Jesus, ich möchte morgen predigen, ich möchte eine Erfahrung in der Woche, wo ich merke, dass du lebendig bist und nicht ich so meine Pläne durch den Tag durchziehe. Ja, was wollte ich das alles? Ich wollte nur sagen, das gute Nachricht ist, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er lebt. Und diesen Punkt zu sagen, doch von mir hängt ein bisschen, nicht ein bisschen, ziemlich gut ab, ob er in meinem Leben lebt. Und lass uns diese Herausforderung annehmen. Lass uns in Jesus, in Gott einfach in diesem Dialog bleiben. Egal wie scheiße uns geht, egal wie sehr wir möchten uns in unsere Depression, in unsere Depression, das ist so ein bisschen vielleicht nicht so gutes Wort, aber genau das ist übrigens eine Sache von Depression, dass man sich aus dem Dialog abweicht in diese sich zurückziehen. Und lass uns mit Jesus dranbleiben, auch mit dem Schimpfen, auch in Anklagen, aber in diesem Dialog bleiben. Lass uns die Herausforderungen annehmen, egal wie sie jetzt gerade sind. Egal wo, ob das kleine Herausforderung ist oder eine große Herausforderung ist. Und die Kontrolle abgeben. Und es muss doch passieren, dass das, was damals an Ostern so besonders war, dass das unsere Leben erfüllt. Ich wünsche mir so sehr, weil ich sonst wirklich, ich möchte nichts anders. Ich, wenn ich mit mir ganz, ganz ehrlich bin, ich möchte gar nicht anders. Ich möchte kein, einfach nur irgendwie an Jesus glauben, der irgendwann mich vielleicht nach dem Tod irgendwie annimmt. Ich möchte, dass diese Hoffnung und diese Osternbotschaft wie eine Brille ist, durch die ich meinen Alltag sehen kann, meine Herausforderungen sehen kann und ganz andere Perspektive, ganz andere Entscheidungen bringen kann. Ich bete jetzt nochmal. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, dass du unabhängig bist von unseren Vorstellungen und von dem, wie viel Platz wir dir in unserem Leben geben. Und ich danke dir, dass du Gentleman bist. Ich glaube, ja, genau das, du bist Gentleman. Und deswegen, wenn du merkst, dass wir für dich nicht genug Kapazitäten anbieten, in unserem Alltag, du kannst gar nicht vielleicht mit deiner Auferstehungskraft reinkommen, weil sonst, ja, wenn wir sagen, ich möchte Kontrolle behalten. Aber Jesus, ich möchte meine Kontrolle abgeben. Ja, ich weiß, es ist mit Angst verbunden. Weil Kontrolle abgeben ist immer so nicht bisschen, das macht Angst. Aber ich möchte daran glauben, dass du gut bist und dass du mit mir, mit uns allen gut meinst. Und dass die Herausforderungen, zu denen du uns führst oder die du uns jetzt vor die Füße legst oder mit denen du uns jetzt konfrontierst, die Herausforderungen sind, an denen wir wachsen und dich mehr und mehr erfahren und mehr in diese Kraft kommen, mit der damals die Jünger so schnell die Welt bekehrt haben, weil sie einfach etwas hatten, was die anderen nicht hatten. Ich danke dir dafür, dass das für uns möglich ist. Und ich bitte dich, dass du jeden von uns segnest und richtig diesen Power kommt in unser Leben und uns einfach, wow, mit anderer Perspektive erfüllt. Danke dir. Amen.